Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 346.
Der aktuelle Eurokurs 1,37 Dollar. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Vorhersage. Die Sonne scheint. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad im Westerwald und bis 30 Grad in der Ortenau. Die Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. 10.05 Uhr.
SWR 2. Leben.
Ruhe, Erholung, saubere Luft. Das ist der Wald für die meisten von uns. Rainer Schildberger ist auf Erfahrungssuche gegangen, in den Wald, immer tiefer hinein, auch nachts. Und er hat Menschen getroffen, für die der Wald Zuflucht, Inspiration oder schlicht Broterwerb ist.
Die Deutschen gelten als das Waldvolk, schon bei den Römern. Die Romantik hat daraus einen Mythos geformt. Die Wälder der Dichter und Maler waren Seelenlandschaften, geheimnisvolle Orte der Herausforderung und Verwandlung, zumeist aber Städterfantasie. Geträumte Landschaft aus der Kindheit. Heute verbinden nahezu 100% der Deutschen laut Umfragen das Lebensstichwort Wald mit positiven Begriffen Frieden, Schönheit, saubere Luft. Doch viele, besonders Städter, haben noch nie einen Wald von innen gesehen. Das Waldesinnere ist Terra incognita.
Ich war seit Jahren in keinem richtigen Wald mehr. Schon gar nicht über Nacht. Diesmal will ich es wagen. Ein paar Tage und Nächte allein.
Hier am Unterglaser Bergweg steht eine der größten Weißtannen überhaupt des Schwarzwalds. Sie hat 141 cm Brusthöhendurchmesser, eine Höhe von über 53,5 Meter.
Gerhard Philipp ist Förster im südlichen Schwarzwald. Seit 3 Jahren betreut er ein eigenes Revier, 860 Hektar Gemeindewald auf 1000 Meter Höhe. Der 37-jährige sportliche Mann ist hier geboren und aufgewachsen. Er hat die Gegend nur während des Forstwirtschaftsstudiums ein paar Jahre verlassen.
Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal näher hin. Von hier sieht er gar nicht sehr groß aus.
Ja, stimmt, ja.
Und da natürlich auch die umstehenden Bäume nicht gerade klein sind. Je näher man zu ihm hinkommt, desto dicker wird er. Und desto imposanter wird er auch. Am schönsten ist es, am imposantesten ist es, ihn anzufassen, darunter zu stehen und hochzuschauen. Zu umarmen und oben in die Krone zu schauen. Umarmen geht nicht, man kann die Arme nur ausbreiten und vor ihm stehen.
Den halben Tag schon begleite ich den Förster auf dem täglichen Kontrollgang durch das Revier. Ich habe Mühe, ihm auf den abschüssigen Hängen zu folgen. Im Frühsommer gilt seine ganze Aufmerksamkeit dem Borkenkäfer, neben Trockenheit und saurem Regen der größte Feind des Waldes.
Also der Baum ist voll besetzt mit Borkenkäfer. Beim Ablösen der Rinde lassen sich die Brutbilder erkennen. Wald war für mich immer sehr selbstverständlich, weil Wald ja überall da war und ich auch immer wieder mich darin aufgehalten habe. Und ich wollte nie eingesperrt sein, ganztägig und ganzjährig in Häusern, in Büros. Also Angst im Wald, wenn dann nur vor Menschen. Kaum oder wenig, eigentlich nicht vor den Tieren. Einzig das Alleinsein im Wald, beziehungsweise das keine Möglichkeit zu haben, Hilfe zu bekommen.
Der Jagdpächter wird informiert. Denn das Übernachten im Wald ist offiziell verboten.
Hier hat er jetzt gerade ein Maus Berlin.
Von Todtmoos geht es immer höher hinauf. Vorbei an Wiesen und den berühmten Schwarzwaldhäusern. Dann tauchen wir in den Wald ein. Nach einer Viertelstunde Fahrt halten wir vor einer offenen, von Fichten umstandenen Baracke. Der Tiefsohlenhütte.
Dass Wald als großes Versteck gedient hat, vielleicht hier und da auch heute noch dient, für irgendwelche, vielleicht die Menschheit nicht wohlgesonnen Gestalten, das ist mir ganz klar, weil wer würde auf die Idee kommen, sich, ja gut, im Getreidefeld zu verstecken? Also da ist es im Wald doch bedeutend einfacher.
Aus der Südwestumschau. Mitte Januar nahm die Polizei in einem Wald bei Kehl einen 25-jährigen Mann fest. Wegen kleinerer Diebstähle sollte er 950 Euro bezahlen oder für 95 Tage ins Gefängnis. Bei seiner Festnahme weinte er. Vor 3,5 Jahren hatte der Mann beschlossen, ab sofort im Wald zu leben und sein Leben so zu gestalten, wie es ihm in den Sinn kam. Als ihn die Beamten fanden, machte er trotz des Lebens in freier Natur keinen verwahrlosten Eindruck. Gewaschen, kein Alkoholiker, friedlich, notierten die Polizisten. Ein Bürger aus der Ortenau bezahlte die Geldbuße, um dem Waldmenschen die Haft zu ersparen.
Ich hatte früher ein ganz anderes Leben mal geführt.
Der schnelle Aufstieg vom einfachen Lagerarbeiter zum Geschäftsführer eines Versandhandels. Ebenso rasch der Abstieg nach der Firmenpleite. Schulden, die Freundin bekommt ein Kind von einem anderen, Suizidversuch. Die erfolgsorientierte Familie will mit einem Versager nichts zu tun haben.
Habe ich mir gedacht, gut, es geht eben auch ohne euch. Das Notwendigste habe ich mir zusammengeklammert, was eben gerade da war, und habe mich zurückgezogen für mich. Ein umgebautes altes Pavillonzelt, wie man es aus den Gärten kennt. Eine alte Campingliege vom Sperrmüll. Das ganze Material und eine alte Matratze und mein Schlafsack und ein Kissen. Ein Campingkocher natürlich auch, ne? Einen kleinen Topf noch, ein Essbesteck. Wenn man aus diesen Gegenden kommt, wo ich gewohnt habe und eigentlich immer ein Wald in der Nähe war, also ist es naheliegend, in den Wald zurückzuziehen. Ja, die erste Nacht hat man natürlich nicht geschlafen. Da waren zu viele Geräusche, zu viele Schatten, wo man gesehen hat, was ist das, bewegt sich da was.
Mitternacht. Der halbe Mond steht südwärts über Baumspitzen. In meinem Versteck ist es so still, dass sogar das Niederrieseln der Nadeln zu hören ist. Und das Knistern im Unterholz. Die Unterirdischen machen sich bemerkbar. Die Käfer. Ein daumengroßer Schwarzer kriecht und kraxelt laut und unbeirrt nur wenige Zentimeter neben meinem Ohr entlang. Die Käfer wären sich nicht zu schade, mich im Falle meines Ablebens hier sofort zu zerlegen.
Im Sommer sind die Fliegenmaden die schnellsten Besiedler. Dann werden wohl Füchse, Wildschweine kommen, die sich vom Aas in diesem Falle ernähren. Und das Ende ist, dass die Knochen von den Mäusen zernagt werden, die einfach den Kalk brauchen. Die Knochen werden noch lange da liegen, mehr oder weniger gut erhalten, aber irgendwann sind auch die Knochen weg.
Wenn man gerade so in der Natur war, dann wird man sich wahrscheinlich auch eher darüber klar. Man ist quasi Dünger für Bäume. Ganz von der Welt verschwindet der Mensch dann doch nicht.
5.30 Uhr. Die Nacht überstanden. Ich laufe zur Tiefsohlenhütte hinunter. Dort gibt es Wasser. Mein Frühstück besteht aus Brot, Salami und Obst. Die Morgenluft erfrischt. Ich packe alles zusammen, den Vorratssack hänge ich ins Geäst. Dann breche ich auf. Ich kann nicht einfach so den ganzen Tag mit mir herumsitzen.
Morgens aufstehen, an den See fahren, sich ein bisschen reinigen, ne? Und dann war man natürlich auch unterwegs eben. Ich habe mich eben vom Flaschenpfand durchgebracht. Das heißt, ich habe eben die Pfandflaschen eingesammelt und die zu Geld gemacht, damit ich mich auch ernähren konnte. Man musste ja nicht den ganzen Tag dann im Wald sitzen. Ne? Gab ja auch andere Ecken, wo man sich hingesetzt hat, zum Beispiel am See eben. Man muss halt auch mit der Natur mitleben. Ne? Das heißt eben, je nach Jahreszeit wächst ja auch was in der Natur. Aber ich komme ja aus dieser Gegend, ich kannte mich vorher schon aus. Mhm. Der Radius war so 20, 25 Kilometer. Ich hatte ja ein Rad.
Jede Sekunde wachsen in Deutschland 3 Kubikmeter Wald. Mit 3,4 Milliarden Kubikmetern Holzvorrat liegt der deutsche Wald europaweit an der Spitze. Ohne den Eingriff des Menschen würde der Schwarzwald in wenigen hundert Jahren wieder komplett bewaldet sein.
Hinter meinem Versteck beginnt ein Stück durchlässiger Mischwald. Ich streife durch hüfthohen Farn. Entdecke plötzlich einen 200 Jahre alten Grenzstein und bald einen Trampelpfad ins Dickicht. Die alte Grenze zwischen Vorderösterreich und Baden. Gehe ein Stück entlang der längst nicht mehr existierenden Reiche, bis ich auf einmal das Dröhnen einer Maschine höre. Ein gewaltiges Gerät auf 4 Rädern, halb Greifer, halb Säge, frisst sich durch den Wald. Aus sicherer Entfernung beobachte ich das brutale Schauspiel der Holzernte. Fällen und Asten zuschneiden, stapeln.
Dieser Moment, als der Baum dann auf den Boden kracht, ist diese sämtliche Kindergarten jetzt noch, die vor 3 oder 4 Jahren bei mir eine Waldführung gemacht haben. Und die kennen mich alle noch.
Und auch für einen erwachsenen Mensch ist das sicher ein tiefes Gefühl, wenn ein Baum von 30 Tonnen auf den Boden kracht, allein es zu hören, zu sehen, den Windhauch zu spüren.
In der Fantasie der Städter wird der Wald immer mehr verniedlicht. Aber er ist kein unantastbarer heiliger Heine. Der Wald ist ein Wirtschaftsgut. Die Gemeinde in Todtmoos finanziert mit den Erlösen wichtige lokale Aufgaben.
Es scheint, nur wer ein Ziel hat, verfehlt mitunter den Weg. Ich lasse mich treiben. Das ist verlaufen unmöglich. Und immer gerate ich irgendwann auf einen Weg, treffe auf ein Schild, einen Pfeil. Manchmal stehen sogar ganze Übersichtskarten mitten im Wald. Sie zeigen den berühmten Westweg von Pforzheim bis runter nach Basel, den ich gerade kreuze. Der Schwarzwaldverein, ein ehrenamtliches Heer von Waldliebhabern, hat das einst wilde Gebiet mit einem Sicherheitsnetz roter, blauer und gelber Linien gebändigt. Doch der erste Eindruck täuscht. Am Fuße einer Steilwand steht plötzlich ein Kreuz auf einem Stein. Darauf eine Inschrift.
Zum ehrenden Andenken an Chrysostomus und Josef Schmiedle, Vater und Sohn von Herrisch Ried, welche am 6. Februar 1893 bei treuer Ausübung ihres Berufes durch jähen Absturz ihren Tod fanden. Möge ihnen Gott der Allmächtige ein gnädiger Richter sein.
Unweit von hier sind drei Steinkreuze im Wald und da haben drei junge Männer den Tod gefunden, nachdem sie nach einem Zechgelage im Nachbarort abends, nachts im Schneesturm nach Hause laufen wollten. Die sind erfroren, 300-400 Meter von zu Hause entfernt. Bei Schneelage verändert sich das Bild sofort. Trampelpfade, Wege werden nicht mehr sichtbar, es sei denn, es sind große Schneise. Ich habe auch schon mehrere Fußgänger im Wald getroffen oder Wanderer, die sich dann einfach beim drauf loslaufen und sich irgendwann verschätzt haben, einfach nicht gedacht haben, dass der Weg zurück so weit ist oder nicht mehr wussten, an welcher Kreuzung, dass sie nun wirklich rechts oder links gelaufen sind und mich dann gefragt haben, wir stehen jetzt hier und wissen nicht mehr, wie wir so schnell wie möglich zurückkommen. Wir suchen schon seit einer Stunde.
Auf einmal bezieht sich der Himmel. Ich versuche mich an mein dürftiges Naturwissen zu erinnern. Wo das Moos wächst an den Bäumen, da ist Süden. Doch in welcher Richtung liegt mein Lager? Kam ich von Norden? Nirgends ein Schild. In der Stadt verlaufe ich mich nie. Nach einer Stunde drauf losirren, fängt mich das Sicherheitsnetz des Schwarzwaldvereins wieder auf. Ein Holztäfelchen mit Namen und Pfeilen, ein roter Punkt auf meiner Karte. Alles halb so wild.
Schlägt der Blitz in den Baum ein, wird das Harz gasförmig und entzündet sich. Es gibt eine sehr hohe Stichflamme. Die Elektrizität wandert über die äußere Schicht, das wassergesättigte Splintholz, am Baum herunter. Manchmal ist die Hitze so hoch, dass der Dampfdruck den ganzen Stamm sprengt. Der Baum explodiert.
Wenn es mal so 2-3 Tage durchgeregnet hat und man musste doch mal raus, dann war das schon ein bisschen heftig. Eigentlich war es meistens eben eher so ein Kampf Tag für Tag, mit allein sich selbst klarzukommen in diesen Situationen, wenn man eben auch Existenzängste hat, kann man wirklich es schaffen. Gerade wenn es jetzt eben Winter ist, man merkt schon, es geht einem gesundheitlich nicht so gut. Das ist dann schon ein bisschen erdrückend. Zwischenzeitlich hat schon ab und zu mal jemand gefehlt zum Sprechen auch, ne? Aber im großen Teil war es mir eigentlich ganz angenehm als Einsiedler.
Auf einem Hochsitz am Rande einer Lichtung finde ich einen zerschlissenen Rucksack. Der liegt schon länger hier. Ich öffne ihn und finde eine Zahnbürste, Reinigungstücher und ein fleckiges Stück Papier mit offiziellen Stempeln eines Amtsgerichts.
Postübergabeurkunde. Sehr geehrter Herr J., in oben genannter Sache bin ich aufgrund der gesetzlichen Unterlagen mit der zwangsweisen Räumung Ihrer Wohnung beauftragt. Ich bin befugt, verschlossene Türen und Behältnisse gewaltsam zu öffnen, sowie einen etwaigen Widerstand mit Hilfe der Polizei zu brechen. Ihre anderweitige Unterbringung ist nicht Sache des Gerichtsvollziehers.
Hier hat er gesessen, der Herr J., und nicht weiter gewusst. Vor über einem Jahr. Merkwürdig, dass der Rucksack noch da ist. Ich packe alles wieder zusammen und steige vom Hochsitz hinunter. Den Rucksack lasse ich zurück und mit ihm seine traurige Botschaft. Vielleicht hat Herr J. sein Leben wieder in Ordnung bringen können. Vielleicht aber auch nicht.
In der Nähe an dem Waldparkplatz an der Gemarkungsgrenze hat sich vor wenigen Jahren eine Polizistin-Ehefrau mit der Dienstwaffe ihres Mannes erschossen. Andere haben auch Tote auf ihren Hochsitzen schon gefunden, die sich so einen schönen einsamen Platz irgendwo, einen Hochsitz schön versteckt ausgewählt haben und sich ihr Leben bei der Betrachtung der Natur genommen haben.
Ich bin unheimlich stolz erstmal auf mich. Ich weiß, dass ich auch aus eigener Kraft durchs Leben kommen kann, ohne irgendwelches soziales Netz, wie es bei uns üblich ist. Vielleicht kommt es auch mal in 2-3 Jahren, dass ich nochmal sage, ich brauche nochmal ein Jahr für mich, habe vielleicht bis dann aber auch ein bisschen Geld und ziehe durch die Welt.
Die letzte Nacht im Wald. Hinter einem Holzstapel unweit der Forststraße. Kein Schlaf, wie immer. Obwohl der Wald duftet und mir nichts tut. Ob das irgendwann aufhören würde mit der Schlaflosigkeit? Meine Vorräte sind aufgebraucht und auch das Schweigen können. In dieser letzten Nacht schaffe ich, was ich mich zuvor nicht traute. Ich schlüpfe aus dem Schlafsack, ziehe meine Schuhe an und laufe ein paar Meter ins Dunkle. Dann bleibe ich stehen. Ohne Deckung, ohne Angst. Unter den Blättern flitzen Mäuse. Der Wald war gut zu mir. Ich weiß, dass ich immer wieder hierher zurückkehren kann.
Der Wald tut gut. Von Rainer Schildberger. Eine Produktion aus dem Jahr 2006. Mehr Informationen wie immer im Internet unter www.swr2.de/leben. Dort finden Sie das Manuskript und die Sendung zum Nachhören als Podcast.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute aus Zwickau in Sachsen. Live aus der großen Hofstube im alten und doch nagelneuen Schloss Osterstein. Mit Musikern des Robert-Schumann-Konservatoriums Zwickau und Shelley Kupferberg mit ihren Gästen.
Es ist das ehemalige Stadtschloss der Stadt Zwickau. Und meine Frage an Steffi Haupt, aus welchen Jahren stammen denn diese Gemäuer genau?
Ja, das ist eine Renaissanceanlage, die ist 1586 bis 1590 erbaut worden. Es gab schon eine mittelalterliche Burg, die ist im Prinzip in dieser Zeit umgebaut und erweitert worden. Bauherr war der Kurfürst Christian I. und der Baumeister, sein kurfürstlicher Baumeister Hans Irmisch.
Es ist also eine ziemlich lange Geschichte, die sich hier rekonstruieren lässt und die Sie genau kennen als Leiterin der Denkmalschutzbehörde der Stadt Zwickau. Steffi Haupt, es wurde ja nicht immer als Stadtschloss genutzt. Zwischendurch war hier sogar ein Gefängnis drin.
1770 bis 1775 ist das Schloss zu einer Strafanstalt umgebaut worden. Das Schloss war bis 1962 in Betrieb als Strafvollzugsanstalt und ist im Dezember 1962 aufgelöst worden. Die große Hofstube ist eigentlich die gute Stube des Schlosses. Es ist im Prinzip der kurfürstliche Speisesaal gewesen und der Versammlungsraum. Der Kurfürst hat hier, als er zu Gast in Zwickau war, hier mit seinem Gefolge getafelt oder gespeist und später wurde das dann ein Festraum. Und das Besondere an so einer Hofstube ist, dass es also, das war ein beheizbarer Raum. Das war ja in den Schlössern, gab es Festsäle, die beheizbar waren, da gab es Kamine, aber in diesen Hofstuben gab es halt so repräsentative Öfen. Und wir haben hier im Rahmen der Baumaßnahme auch den Ofenstandort erkunden können.
Tatsächlich wurde hier wunderbar saniert. Die Sanierungspläne, die gab es schon zu DDR-Zeiten. Hat man sich tatsächlich auch auf diese alten Pläne nochmal berufen können?
Ja, das haben wir getan. Es wurde 1985 bereits in dem damaligen VEB-Denkmalpflege eine Projektierung gegründet. Ich war damals auch Architekt in diesem VEB-Denkmalpflege und es sind da schon Pläne zum Beispiel erarbeitet worden für den Wiederaufbau der Volutengiebel. Und diese Pläne, das waren Ausführungszeichnungen für die Steinmetze, die waren heute Grundlage schon, um diese Voluten, diese Steinmetzteile anzufertigen.
Was wird denn hier in Zukunft passieren? Was macht die Stadt Zwickau mit dem Schloss Osterstein?
Die Hauptnutzung, es ist eine Seniorenwohnanlage, ein Seniorenpflegeheim. Und trotzdem ist es ein offenes Haus. Also wir haben hier auch ganz viele Funktionen, die für alle zugänglich sind. Also wir haben dann hier im ehemaligen kurfürstlichen Weinkeller natürlich einen Weinkeller. Wir haben in der Hofstube einen Veranstaltungsraum für Lesungen, für Konzerte. Und wir haben in der alten Hofküche auch Tradition fortführend eine Gastronomie.
Es wird also ein Haus sein, das für alle Zwickauer und Touristen, Besucher offen steht. Es gibt hier ziemlich viel alte Bausubstanz in der Stadt Zwickau. Das ist wirklich toll, wenn man durch die Stadt flaniert. Dann sieht man alle Stile aus den letzten Jahrhunderten an sich vorbeiziehen. Sie haben also jede Menge zu tun, denke ich mal, als Denkmalschutzbehörde. Ganz groß aufgefallen sind mir die Priesterhäuser. Was sind das für Häuser und was befindet sich dort drin?
Die Priesterhäuser sind, ich denke, das älteste so erhaltene Wohnbauensemble in Sachsen. Die gehen auf die Entstehungszeit von 1264 zurück. Es waren ehemals Wohnungen der Kirchenbediensteten und der Lehrer an der Lateinschule. Haben dann lange Zeit zu Wohnzwecken gedient, bis in die 1970er Jahre. Und sind heute ein stadtgeschichtliches Museum, ergänzt durch eine Hausbrauerei.
Und das Schöne hier in Zwickau ist, dass Sie auch sehr schönes Verstehen, alt mit neu zu verbinden. Das kann man hier auch im Schloss Osterstein bewundern. Hier gibt es nämlich auch einen Neubau. Robert Schumann und seine Frau Clara Schumann sind sicherlich die berühmtesten Kinder der Stadt Zwickau. Und die Geschichte der beiden kann man sehr schön im Robert-Schumann-Haus in der Zwickauer Innenstadt nachvollziehen, dessen Direktor Dr. Thomas Sinowczyk ist. Herr Sinowczyk, was ist denn alles bei Ihnen im Hause untergebracht?
Ja, wir haben die weltweit größte Sammlung an Dokumenten zu Robert und Clara Schumann, wird seit 1910 zusammengetragen, also ganz viele Notenautographen, Briefhandschriften, die größte Bildsammlung, Porträtsammlung zu Robert und Clara Schumann und das in 8 Ausstellungsräumen, ein originales Zimmer, das Geburtszimmer Schumanns mit originalem Mobiliar aus Familienbesitz ausgestattet, ganz tolle Sachen.
Sie dürfen das Ganze leiten. Es gibt auch einen Konzertsaal. Da finden natürlich dann regelmäßig auch Veranstaltungen statt. Unter anderem auch vom Robert Schumann Konservatorium. Und dessen Direktor begrüße ich ebenfalls bei mir. Es ist Thomas Richter. Herr Richter, wie oft sind Sie denn zu Gast im Robert Schumann Haus?
In einer ziemlichen Regelmäßigkeit. Oder auch innerhalb unseres kleinen Schumann-Wettbewerbes, dessen Preisträgerkonzert immer im Schumann-Haus stattfindet.
Es gibt da also eine rege Zusammenarbeit, einen regen Austausch und Sie beide verbindet unter anderem nicht nur, dass Sie Musikwissenschaftler sind, der eine eher Komponist, der andere hat viele Bücher geschrieben, ist selbst Musiker. Nein, es gibt noch eine andere Gemeinsamkeit, Sie sitzen beide auch in der Robert-Schumann-Gesellschaft. Herr Sinowczyk, Sie haben gerade schon von den Dokumenten, von den Briefen gesprochen, die sich bei Ihnen im Bestand befinden. Wie viele sind das etwa und von wem genau? Von Robert oder Clara?
Also es gibt über 300 Briefe von Robert Schumann, über 2000 Briefe. Weit über 2000 Briefe von Clara Schumann. Das ist ein sehr großer Bestand schon.
Und Sie sind gerade dabei, das Ganze zu editieren, aufzuarbeiten. In 40 Bänden, so haben Sie mir erzählt, wird das Ganze dann mal erscheinen. Was ist denn das Interessante an diesen Briefen?
Ja, das ist ein Großprojekt und es ist eine ganz spannende Sache, weil es natürlich ganz unterschiedliche Arten von Briefen gibt. Es gibt zunächst mal die Familienbriefe. Das sind die Briefe, wo die ganzen Intima auch ausgeplaudert werden. Also was Clara so ihrer Mutter über Schwangerschaften schreibt, über Kindeserziehung, das findet man in keinem anderen Brief und in keinen anderen Quellen. Also das ist wirklich ganz intim und aber eine wichtige Facette dieser wahnsinnig tollen Persönlichkeit Clara Schumanns, die bedeutendste Pianistin, die bedeutendste Komponistin des 19. Jahrhunderts, aber eben auch Mutter und Familienfrau. Und bei Robert Schumann gibt es dann zum Beispiel die Verlegerbriefe. Da sieht man, Schumann war eben nicht der Träumer, wie er hier in dem Schumann-Denkmal in Zwickau so ein bisschen dargestellt ist, sondern er war ein knallharter Geschäftsmann und wusste mit seinen Verlegern auch zu schachern, zu handeln über Honorare.
Wann dürfen wir uns über diese 40 Bände dann freuen?
Ja, wir rechnen so 15 Jahre für dieses Projekt. Die ersten 2 Bände sind gerade erschienen.
Und wir sprechen gleich weiter über Robert Schumann, einmal im Sinne des Hauses, Robert Schumann Hauses hier in Zwickau und dann natürlich geht's auch um das Robert Schumann Konservatorium. Aber ein bisschen Musik wollen wir zwischendurch noch einmal hören. Die kommt von Gloria Kirste, 13 Jahre alt. Natürlich Musik von Robert Schumann. Wir hören Erinnerung aus dem Album für die Jugend, Opus 68. Musik Auch Gloria Kirste ist Schülerin des Robert-Schumann-Konservatoriums der Stadt. Thomas Richter, Sie sind also der Direktor dieses Konservatoriums. Sie scheinen ja wirklich sehr begabte Schülerinnen und Schüler zu haben. Wie kommt denn dieses hohe Niveau an dem Konservatorium zustande?
Ja, wir haben erfreulicherweise sehr gefestigte Strukturen über viele Jahrzehnte, ein sehr, sehr engagiertes Kollegium, sehr viele ambitionierte Schüler und auch im Laufe der letzten 5 Jahre eine sehr hohe Schülerzahl von 1050 Schüler, die hat sie sich erhöht auf 1350 Schüler. Das ist ganz beachtlich, finde ich. Und das reicht also von den Kindern der musikalischen Früherziehung bis zur studienvorbereitenden Ausbildung und mit insgesamt fast 30 Ensembles vom Big Band über Jugendsinfonieorchester bis hin zu Duos und Trios passiert also an dieser Schule sehr, sehr viel, auch im Ensemble- und Orchesterbereich.
Es kommen also viele Schülerinnen und Schüler auch aus dem Umland, aus umliegenden Dörfern. Dieses Konservatorium genießt also einen wunderbaren Ruf mit diesen vielen Ensembles, mit diesem großen Angebot, was sie haben, teilweise sogar kostenfrei, oder?
Ja, wie sich das für eine Musikschule im Verband Deutscher Musikschulen gehört, bieten wir auch kostenfreie Angebote in der Ensemblearbeit, Orchesterarbeit, in den Fächern Komposition oder Musiklehre zum Beispiel. Und natürlich gibt es auch, wie es sich für eine subventionierte Schule gehört, Geschwisterermäßigung, Sozialermäßigung und andere Dinge. Und das ist gut so, dass es das gibt, sodass also für möglichst viele Kinder und Jugendliche dieser Unterricht ermöglicht wird.
Als Musiker, als Musikpädagoge, als Musikwissenschaftler, als Komponist sind Sie dort im Direktoriat tätig, als Direktor dieses Hauses. Wie sehr, würden Sie sagen, ist das Konservatorium eingebunden tatsächlich in das Kulturleben der Stadt?
Nun, wir haben gute Kontakte. Zum Beispiel arbeiten viele Orchestermusiker bei uns im Lehrauftrag, was uns sehr freut. Wir haben Projekte mit dem hiesigen Orchester, Philharmonischen Orchester. Und auch ansonsten gibt es sehr viele Beziehungen innerhalb der Stadt und das ist eigentlich sehr erfreulich und auch notwendig für diese Stadt.
Ob die luxuriösen Horchwagen, die Audis, DKW-Kleinwagen oder der Trabi, seit mehr als 100 Jahren steht die Stadt Zwickau für Automobilentwicklung. So auch heute. Die Westsächsische Hochschule Zwickau, die bietet entsprechende Studiengänge. Und eine der treibenden Kräfte auf diesem Gebiet ist Professor Cornel Stahn, Autor zahlreicher Bücher, Artikel und Patente und Spezialist für alternative Antriebe. Ihre zahlreichen Titel, lieber Professor Stahn, werde ich jetzt einfach mal auf einen Professor reduzieren, wenn Sie es mir nicht übel nehmen. Wenn wir über alternative Antriebe sprechen, die sind ja derzeit sehr aktuell. Was sind das für welche?
Es gibt vielfältige Antriebe und ich kann Sie beunruhigen. Es wird auch kein universelles Auto geben. Die Vielfalt wird noch zunehmen auf 3 Ebenen. Und zwar werden wir nach wie vor Oberklassewagen, Mittelklassewagen, Kompaktwagen, aber auch noch dazu jetzt Billigwagen. Das heißt 7 Plätze, viele Türen, 5000 Euro. Aber es gibt die zweite Ebene. Wir werden nach wie vor Cabrios haben, wir werden nach wie vor Offroader haben, also Geländewagen. Und jetzt die dritte Ebene. Regional wird es sehr unterschiedliche Autos geben. Das heißt, die Brasilianer wollen was anderes fahren als die Russen und das wird kommen. Es gibt kulturelle Unterschiede. Alles auf einer gemeinsamen Plattform mit unterschiedlichen Modulen. Stellen Sie sich vor wie ein Puzzlespiel. Und deswegen wird ja auch kein Antrieb für alles geben, universell. Es werden ganz unterschiedliche Sachen kommen.
Erzählen Sie uns ein bisschen über diese Unterschiedlichkeiten. Welche Antriebssysteme schweben Ihnen dann vor?
Das Beste am Ende nicht. Fangen wir so an. Man hört über Hybride, also Elektromotoren plus Verbrennungsmotoren à la Toyota Prius. Die werden in der Oberklasse auch so kommen. Sie sind teuer. Sie kosten 4.000 bis 8.000 Euro mehr als die normalen. Für die Mittelklassewagen werden aber Verbrennungsmotoren nach wie vor bleiben. Aber eine Vereinigung von Otto- und Dieselmotoren, man nennt sie bereits Disotto. Und dann für die Kompaktwagen, für die Stadtwagen werden ganz tolle Sachen kommen. Stellen Sie sich vor, ein Elektromotor pro Rad, keine Achsen mehr. Die Räder sind intelligente Roboter. Stellen Sie sich vor, Sie können seitlich einparken, Sie können um die eigene Achse drehen. Alles Mögliche, das ist in Arbeit. Das macht Siemens, das macht Bosch, das macht Mitsubishi, das machen verschiedene. Das Problem ist dort nur, wie kann ich die Energie absichern? Man hört viel über Batterien, über Lithium-Ionen-Batterien, das ist alles schön, aber glauben Sie bitte nicht alles. Das, was kommen wird, ist trotzdem ein Prozess der Verbrennung, beispielsweise in Gasturbinen, die an Bord als Generatoren arbeiten, mit allen möglichen Kraftstoffen.
Cornel Stahn, die Zwickauer Studenten aus ihren Fachbereichen, die sind unglaublich gefragt und das weltweit, wirklich bei den führenden Automobilherstellern. Sie kommen eigentlich aus Rumänien, wegen der Liebe sind sie nach Zwickau gekommen und es gibt noch eine ganz andere Berufung in ihrem Leben. In ihrem ersten Leben waren sie nämlich Tenorsänger. Was hat denn Musik möglicherweise mit Autos zu tun?
Ästhetik hat natürlich sehr viel mit Auto zu tun.
Herzlichen Dank für Ihr Kommen.